Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 19. August 2024. Jetzt geht's wieder los hier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde, die dunkelste, entbehrungsreichste Zeit ihres Jahres geht nun zu Ende. Die Durststrecke ist überstanden und ab sofort heißt es wieder täglich frühmorgens geistige Gymnastik, sozusagen Freiübungen des Hirns bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Nein, ich darf Ihnen ganz, ganz herzlich danken dafür, dass Sie mir und meiner Familie diese Auszeit verständnisvoll und geduldig gewährt haben. Wir haben die letzten 2,5 Wochen in vollen Zügen genossen. Wunderschöne Sommerferien. Zuerst in der Schweiz, in den Bergen, schön kühl, wobei es hat ja auch sonst ziemlich dicht und oft geregnet. Dann an den Schweizer Seen und schließlich ging es dann noch ans Mittelmeer auf die Zauberinsel Korsika, dieses Naturparadies. Und ich kam mir gelegentlich vor, wie in diesem Asterix-Comic, Asterix bei den Korsen, Asterix auf Korsika. Sie erinnern sich, diese stolzen, asketischen Insulaner, die auf den Gallier da herabgeblickt haben mit den Zornesblitzen in den Augen. Ja, die Korsen, sie bewachen und sie bewahren ihren kostbaren Heimatboden. Und das finde ich bewundernswert. Korsika, das habe ich mir sagen lassen, sei so etwas wie die Côte d'Azur, wie vor 60 Jahren, wie in diesen Louis de Funès-Filmen. Nicht total überlaufen mit Luxusjachten und Flugzeugträgern des Reichtums gewissermaßen da umstellt, sondern noch wie in den guten alten Zeiten eine wunderschöne Perle des Mittelmeers, dieses Korsika. Sehr, sehr grün und auch historisch natürlich interessant. Ich habe das anklingen lassen in einem Editorial. Pascale Paoli im 18. Jahrhundert, der Staatsgründer und Ausrufer der Unabhängigkeit, hat damals in Korsika die wohl fortschrittlichste, modernste, demokratischste Verfassung der Welt nicht nur formuliert, sondern auch in die Wirklichkeit umgesetzt, sogar mit dem Frauenwahlrecht. Das allerdings wurde dann alles niedergetrampelt und zerstampft von den Franzosen, die von den Genuesern diese Insel erwerben konnte. Der Vater von Napoleon übrigens auf der Seite des Freiheitshelden Paoli. Der Sohn neigte dann ja später, wie man weiß, eher der französischen Sache zu, die er dann zu seiner eigenen machte. Napoleon Bonaparte, eine auf Korsika zwiespältig beurteilte Figur, allerdings der Flughafen in Ajaccio ist nach dem Empereur benannt, aber der eigentliche Held Korsikas ist Pascale Paoli, der dann ins Exil fliehen musste, nach England, dort angesehen, hochbetagt starb. Er wurde von den Amerikanern, von den Verfassungsgründern auch als Leitfigur, als Ikone gefeiert, von Jefferson, von Washington und wie sie alle hießen. Doch da musste sich Paoli verständlicherweise etwas zurückhalten, denn die Engländer, die ja damals noch die Kolonialherren in den entstehenden Vereinigten Staaten waren, die waren eben auch die Asylgeber für Paoli und so gab es da natürlich verständliche Loyalitätskonflikte, aber ein zweifellos großer Korse und eine wirklich hochinteressante Insel, die einem einfach wieder vor Augen führt, was für eine unglaubliche Schatzkammer an historischen Erfahrungen dieses Europa ist und wie uneuropäisch, ja geradezu antieuropäisch gewisse Bestrebungen da in Brüssel wirken, dass eben da die Eurokraten alles in einen Topf werfen wollen, alles unifizieren und gleichbürsten möchten. Ja, lass doch diese Vielfalt Europas zur Geltung kommen. Sie kommt ja auch zur Geltung. Sie ist ja im Grunde unbezähmbar. Das wird ja auch die EU nie fertigbringen, dieses Europa sozusagen zu einem Eintopf umzubreien, umzupflügen. Das werden nicht zuletzt die Korsen zu verhindern wissen, aber auch die Schweizer. Das kann ich Ihnen versprechen. Was sind die Schlagzeilen des heutigen Tages. Ich könnte ja auf vieles eingehen, was in den letzten Wochen passiert ist. Über die Olympischen Spiele habe ich schon geschrieben. Das war übrigens kein Chatbot, der dieses Editorial in der Weltwoche formulierte. Es gab da einige kritische Rückmeldungen aus der Leserschaft. Vielen herzlichen Dank dafür. Nein, ich war und ich bin ehrlich begeistert über diese Olympischen Spiele und ich nehme da das Positive mit, das Völkerverbindende, bei allen Unkenrufen und bei allen Einwänden, die man natürlich haben kann, aber das haben die Franzosen einfach großartig gemacht. Allez les bleus, vive les bleus, die Franzosen, sehr selten kommt es vor, dass ich die Franzosen hier lobe. Mir fehlt wohl als Schweizer auch das, ja, das ursprüngliche Verständnis für diesen, nennen wir es, sympathischen Größenwahn unserer französischen Freunde, aber hier muss ich sagen, also wirklich Frankreich, das Hollywood der Wirklichkeit in Europa mit großartigen Spielen, großartigen Inszenierungen, einer fantastischen, nicht mehr enden wollenden Schlussfeier und einer patriotischen Begeisterung, meine Damen und Herren, von dem können wir uns alle ein Stück abschneiden. Das sind die Franzosen, das haben sie uns voraus. Übrigens auch ein Land noch mit einer einigermaßen intakten Armee. Auch davon könnte man sich ja inspirieren lassen. Was sind jetzt aber die aktuellen, die wirklich aktuellen Schlagzeilen? Mir fällt auf, dass diese merkwürdige, seltsame und wie ich in der Schweizer Sendung schon gesagt habe, aus meiner Sicht einen großen Fehler darstellende Offensive Selenskis in den deutschen Medien erstaunlich klein gehalten wird. Normalerweise vor einem Jahr wäre das die dominierende, ganz große Nachricht, die ganz große Story, zweifellos gewesen. Das ist jetzt allerdings nicht der Fall. Die Welt zum Beispiel meldet heute Morgen den Streit über das Bürgergeld als zentrales Thema. Das ist auch sehr interessant. Ich komme dann im Zusammenhang mit Österreich darauf zurück, dass hier eben die Verteilungskämpfe auch aufgrund der Migration natürlich sich verschärfen. Bürgergeld für Nichtbürger, Bürgergeld das Gaunerwort, das ist ja letztlich Arbeitslosenunterstützung, die aber eben auch Nichtbürgern zugute kommt, was natürlich die Bürger Deutschlands zu Recht auf die Palme bringt. Das ist ein großer Zankapfel, übrigens in Österreich auch, ähnliche Themen im Sozialbereich. Und die FAZ, sie beschäftigt sich, die Frankfurter Allgemeine, mit der Straßengewalt wie in Schweden, Dänemark und Schweden jetzt als Vorbild einer restriktiven Zuwanderungspolitik. Dazu haben übrigens auch Schweizer Zeitungen am Wochenende sehr interessant geschrieben. Die Schweden haben ja das Kunststück fertiggebracht, dass die Abwanderung erstmals wieder grösser war als die Zuwanderung. Allerdings, es brauchte erhebliche Missstände, Bandenkriminalität, faktische Scharia-Gebiete in Städten wie Malmö. Da haben uns ja eigentliche Hiobsbotschaften immer erreicht. Und das Positive, das Gute, was man daraus mitnehmen kann, ist eben doch, dass wenn es den Schweden gelingt, diese Misere zumindest einzudämmen, wenn auch vielleicht noch nicht in den Griff zu kriegen, einer maßlosen Zuwanderung, nicht Zuwanderung an und für sich, verstehen Sie mich richtig, bin ich gegen Zuwanderung. Jedes Land braucht eine gewisse Zuwanderung, aber man muss das eben dosieren, man muss es maßvoll gestalten. Und wenn es die Schweden können, dann können es eben auch die Deutschen. Die Süddeutsche Zeitung hat auch jetzt hier nicht dieser Kursk-Initiative oder dieser Kursk-Offensive die ganz große Bedeutung beigemessen. Das zeigt doch, dass auch die Selenskyj-Versteher, um sie jetzt mal so zu nennen, da ihre Zweifel haben, das kommt ihnen etwas unheimlich vor. Ich halte diese Offensive, über deren Motive ja gerätselt wird, für einen Fehler. Denn damit hat nun auch Selenskyj seinen Angriffskrieg auf russischen Boden. Man fragt sich ja, was will er? Will er Moskau angreifen? Will er dieses Atomkraftwerk in Kursk sozusagen als Eskalationsvulkan in die Luft jagen? Was genau bezweckt er? Verheizt er da seine Truppen? Offensichtlich sind die Rückzugswege stark bedroht. Sie konnten sich zwar festsetzen, die Russen evakuieren jetzt die Zivilbevölkerung, was für die ukrainischen Soldaten Schlimmes hoffen lässt oder erwarten lässt, denn das kann ja nur die Vorstufe dann eines groß angelegten, ja, Angriffs, Gegenangriffs sein, der dann mit größter Härte geführt werden könnte. Auch die Amerikaner sehr unglaubwürdig auf diesem Kursker Kriegsschauplatz, denn die Amerikaner haben immer gesagt, mit unseren Waffen darfst du nicht Ziele in Russland angreifen, komplett unglaubwürdig jetzt, denn niemand kann sich vorstellen, dass Selenskyj, der ja im Grunde die Ukraine als 51. Bundesstaat gewissermaßen hier verwaltet, komplett abhängig von Washington, dass der da in Eigenregie gehandelt haben soll. Also dies, das aus meiner Sicht vorläufige Bild, meine Einschätzung aufgrund der öffentlich zugänglichen Quellen. Was in diesem Zusammenhang auch noch zu reden gegeben hat und nach wie vor zu reden gibt, sind die Enthüllungen mehrerer Zeitungen, darunter das Wall Street Journal, die Zeit, ich glaube die Süddeutsche war auch dabei, dieses Journalistenkartell, die wollen jetzt herausgefunden haben, dass die Ukrainer nun also tatsächlich hinter der Nord Stream Sprengung gesteckt haben sollen. Ich musste etwas schmunzeln bei diesen Recherchen, weil ich neige nach wie vor zur Auffassung, dass diese ganze Sache von den Amerikanern orchestriert worden ist. Die Amerikaner hatten da sicher ganz entscheidend ihre Finger im Spiel, aber man versucht jetzt auch mit solchen treuherzigen Recherchen den Eindruck zu erwecken, als hätten sich da die Ukrainer komplett außerhalb der amerikanischen Sphäre eigenständig verhalten. Und man versucht jetzt auch den Eindruck zu erwecken, dass Selenskyj das Ganze noch habe abblasen wollen, es sei dann aber trotzdem eingetreten. Kurzum, es bleibt dabei und das schlägt keine Geiss weg, dass dies ein Terroranschlag aller oberster Hubraumklasse gegen eine existenzielle Infrastruktur Europas, auch gegen Eigentum europäischer Staaten und europäischer Bürger bedeutet, einen Terroranschlag, der bis heute nicht wirklich aufgeklärt werden will. Und nun gießt da die polnische Regierung und Donald Tusk noch Öl ins Feuer, indem sie sich verbietet, kritisiert zu werden, weil es heißt, sie habe da die Justizermittlungen behindert. Es ist ein Trauerspiel, diese ganze Affäre um die Nord Stream Sprengung ist auch eine Schande, wenn man so will, für den Rechtsstaat in den beteiligten Ländern. Jede Parkbuße, jede Geschwindigkeitsüberschreitung auf der Autobahn wird mitleidloser verfolgt als diese Terrorattacke mit gravierenden Folgen, nicht nur für die deutsche Wirtschaft, sondern damit natürlich auch verbunden für die, ja, vor allem auch deutschen Bürger. Hier noch Donald Tusk an alle Initiatoren und Förderer von Nord Stream 1 und 2. Das Einzige, was ihr heute tun solltet, ist, sich zu entschuldigen und zu schweigen. Was sollen diese Töne bei allem Verständnis für unsere polnischen Freunde? Dänemark fürchtet Straßengewalt, darüber haben wir gesprochen. SPD und Union kritisieren geplante Deckelung der Ukraine-Hilfen. Auch hier zeigen sich Ermüdungserscheinungen. Die CDU ist nun auf den Barrikaden gegen den Entscheid des Bundeskanzlers Scholz, hier die Ukraine-Hilfe nicht mehr weiter ausufern zu lassen, etwas zurückzufahren. Da Finanzminister Lindner hat aber, wenn ich die FAZ am Sonntag richtig verstanden habe, gesagt, ja, man werde aus den beschlagnahmten Russengeldern da wieder Gelder zuführen den Ukrainern. Ich habe da etwas den Kopf geschüttelt bei diesem Statement, denn Christian Lindner sollte ja als Liberaler die Eigentumsrechte hochhalten, auch die Eigentumsrechte eines Staates. Das sind ja letztlich Einheiten des Volksvermögens gewissermaßen, die da beschlagnahmt werden sollen und den Ukrainern für ihre immer aussichtsloser scheinende Gegenoffensive zur Verfügung gestellt werden. Kamala Harris und die Demokraten sind im Aufwind. Ein Hype findet da um die Herausforderin von Donald Trump. Statt hochinteressant, vor einigen Monaten, unser Medienkolumnist Kurt Zimmermann hat darüber geschrieben, vor einigen Monaten waren sich die Zeitungen ja einig, dass Kamala Harris völlig überfordert ist, völlig überschätzt, eine im Grunde Non-Valeur-Politikerin darstellt und jetzt allerdings plötzlich wie umgedreht neugeborene, wiedergeborene Harris-Fans die Medien ein, ja, einträchtig die Fahne schwingender Fanclub der Herausforderin. Sie sagt jetzt, wer andere Menschen niedermacht, ist ein Feigling. Gemünzt auf den früheren Präsidenten Trump. Ja, das wird jetzt also persönlich, die Beleidigungen, wie das auch Trump gerne zu tun pflegt. Ich habe mich einfach gefragt, wie lange werden die Demokraten ein Direktduell zwischen Harris und Trump verhindern? Wie lange verstecken sie Kamala Harris? Sie haben ja 3 Jahre lang den Amtsinhaber Joe Biden versteckt und jeder, der es wagte, Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit des Hochbetagten zu äußern, der wurde ja im dröhnenden Inquisitorenton zurechtgewiesen, zusammengefaltet und dann plötzlich über Nacht haben die gleichen Demokraten, die zuvor jede Kritik zurückgewiesen haben, empört, haben den beiden selber ausgewechselt. Wer da genau die Fäden gezogen hat, darüber wird noch spekuliert. Möglicherweise Nancy Cruella Pelosi soll da ihre Finger im Spiel gehabt haben. Wir wissen es nicht. Aber das ist schon unglaublich, mit was für Schwenkungen und Wandlungen die Demokraten in den Medien durchkommen. Die Demokraten sind eine PR-Maschine der obersten Leistungsfähigkeit. Allein es fehlt uns etwas der Glaube an die Glaubwürdigkeit dieser Partei. Die Grünen-Chefin Ricarda Lang hat klammheimlich, möchte man fast sagen, in Berlin geheiratet. Das ist eine gute Nachricht. Freut mich immer, wenn junge Menschen heiraten und der Familie noch eine Chance geben. Und Frau Lang musste sich dann ein bisschen rechtfertigen und hat gesagt, ja, das sei vielleicht auch etwas konservativ, aber es sei auch gut so. Also für mich ist das eine schöne Nachricht. Die Ehe, das Familienleben erdet auch den ideologischsten Politiker meistens. Österreichischer Wahlkampf. Da kann man Bezüge herstellen zu den Themen in Deutschland, eben Bürgergeld, die Frage der Verteilung, immer mehr Zuwanderung. Und in Österreich ist jetzt eine interessante Debatte losgegangen, die wir in der Schweiz auch schon hatten vor etwa 20 Jahren, nämlich wie viel Sozialhilfe kassieren eigentlich die Asylanten, die Scheinasylanten, die Zuwanderer. Und da hat die Kronenzeitung sehr brisante Recherchen gemacht, dass da also Familien auf bis zu 6.800 Euro kommen könnten, wenn ich da richtig das wiedergebe. 6.800 Euro, das ist eine die viel zitierte syrische Familie mit 7 Kindern. Die bekomme 367 Euro plus 312 Euro für die armutsgefährdete Familie. Das sind 679 Euro mal 6 statt bisher 302 mal 6 plus sonstige Leistungen wie bisher. In Summe 6.800 Euro. Das sind also um 2.200 Euro im Monat mehr. Und das hat offensichtlich der SPÖ-Chef Andreas Gabler vorgeschlagen, was dann geharnischte Kritik von Seiten des Kanzlers Nehammer hervorrief, was dann wiederum Oppositionsführer Herbert Kickl zum Anlass nahm, um sich über beide lustig zu machen. Das sei ein Streit unter Farbenblinden, wie er sich da vernehmen ließ. Herbert Kickl übrigens heute Abend im zweiten ORF-Sommergespräch. Die großen Themen des österreichischen Wahlkampfs, Migration und eben Sozialhilfe, wobei eben auch die Sozialhilfediskussion am Ende auf die Migration zurückführt. Die Migration oder die Massenzuwanderung ist auch in Österreich die Mutter aller Probleme. Dann ist gestorben Richard Lugner im Alter von 92 Jahren. Er ist ja bei uns vor allem bekannt geworden durch den Opernball mit seinen flamboyanten Auftritten mit Hollywood-Stars und jungen Damen. Ich war immer etwas fasziniert von diesem Richard Lugner, und er ist auch ein bedeutender Unternehmer und Bauunternehmer, der da mit Einkaufszentren in Wien und auch mit der Sanierung von Altbauten auf sich aufmerksam machte. Er hat sich auch politisch engagiert, natürlich bürgerlich, und eben er war einer, der diesen gesellschaftlichen Glanz da irgendwie zumindest in der Außenwirkung, in der Außenausstrahlung auf Wien bringen konnte. Ein self-made man aus einfachen Verhältnissen, noch im Krieg aufgewachsen, der Vater nicht mehr aus dem Krieg zurückgekommen, eine imponierende Unternehmerlaufbahn im hohen Alter, hochverdient, wenn man so will, nach hochverdientem Leben, nun gestorben, 92-jährig. Trotzdem irgendwie überraschend, man hat ihn schon fast für unsterblich gehalten, den Richard Lugner. In Deutschland ist da noch eine PR-Aktion in die Schlagzeilen gekommen. Hochgefährlich, was da passiert. Warum Miele, Dr. Oetker und Co. jetzt Flagge zeigen. Made in Germany, made by Vielfalt. Das ist ein präventiver Protest gegen mögliche Gewinne der Rechten jetzt bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen, wo ja die AfD nach jüngsten Ermittlungen der Welt ganz oben ausschwingt, also was die eigenen Umfragezahlen angeht. Auch bundesweit ist sie wieder bei 19% angekommen, die AfD. Jetzt also die Konzerne, die sich da schon mal in Stellung bringen. Ich würde da etwas abraten, ich würde zu Vorsicht mahnen, es ist nicht letztlich langfristig durchdacht, wenn Konzerne sich gewissermaßen gegen Teile der Bevölkerung stellen und sich auf diese Art und Weise in Wahlkämpfe einmischen, denn man muss ja, und das gilt in der Demokratie, man muss die Wahlentscheide akzeptieren, und sie können nicht einfach sagen, wir stehen für die Vielfalt und die anderen, was ist denn das? Das ist die Einfalt, das sind die Wertlosen, das sind die Deplorables. Damit produziert man das Gegenteil von dem, was man eigentlich möchte. So eine Aktion wird einfach dazu führen, dass noch mehr Leute sagen werden in Deutschland, ja, diese Eliten da in der Politik und der Wirtschaft, die stecken alle unter einer Decke, und da müssen wir jetzt eine Gegenkraft wählen, damit die mal in diesem Augiasstall etwas aufräumt. Also man produziert eigentlich die Ressentiments, die man im Grunde abmildern möchte. Die Konzerne gegen die Demokratie, das kommt nicht gut heraus. Hat man in der Schweiz auch immer wieder gemacht, mit zweifelhaftem Erfolg in Anführungszeichen. Der Wahlschweizer Alain Delon ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Er war der schönste Mann der Welt und manchmal auch der schwierigste, schreibt die Welt. Ein Nachruf auf Alain Delon, der 6-mal von der Schule flog, unehrenhaft aus der Armee entlassen wurde, zum eiskalten Engel des französischen Kinos wurde und mit Romy Schneider eine der ganz großen Liebesgeschichten lebte. Ja, etwas freudlos hier, die Cosima Lutz. Alain Delon, für mich eine der ganz großen Persönlichkeiten des französischen Kinos, auch ein Repräsentant jenes Film Noir der Franzosen, der, würde ich sagen, bedeutende Spuren in der Kinogeschichte hinterlassen hat. Ich habe es in der Schweizer Ausgabe schon etwas ausgeführt mit Jean-Pierre Melville. Alain Delon übrigens auch im Indochina-Krieg als Marinesoldat engagiert. Dort hat er auch vielleicht seine politischen Prägungen erhalten. Er kam ja vor allem deshalb in Verruf, weil er ein Anhänger des Front National oder ein Sympathisant des Front National noch unter Jean-Marie Le Pen war. Jean-Marie Le Pen, ein Freund von Alain Delon, und das haben natürlich die Kulturjournalisten überhaupt nicht gern. Ein bedeutender, ein großartiger Schauspieler, der einen eigentlichen Typus verkörperte, gewissermaßen ein Genre von Mann vertrat auf der Leinwand und eben auch ein Teil dessen zum Ausdruck brachte, was an Frankreich immer wieder fasziniert. Und Alain Delon, ja, eine prägende Figur der letzten Jahrzehnte, der nun nicht mehr existiert, die nun nicht mehr existiert. Er möge in Frieden ruhen, und wir werden uns jetzt in der Freizeit wieder den einen oder anderen Delon-Film anschauen können. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. 23 Minuten, etwas länger als ich geplant habe. Verzeihen Sie da meine Ausschweifungen vielleicht am Anfang. Wir werden das wieder etwas konzentriert vortragen in den nächsten Tagen. Ich freue mich auf die Fortsetzung, wünsche Ihnen schon jetzt eine schöne Woche, wenn Sie auch aus den Ferien zurückgekommen sind, wie ich, einen guten Wiederbeginn, schwungvoll. Jeden Tag müssen wir dankbar sein dafür, dass wir eine Chance haben, es noch besser zu machen als gestern. Und wenn man die Zeit, die einem gegeben ist, wirklich wertschätzt, dann macht man eben auch das Beste daraus. Bis bald.